Hallo ihr Lieben.
Hi, hi.
Und willkommen zurück zu
Zwischenkohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute habe ich etwas mitgebracht, weil Natürlich. Betty zu faul war, um einen Fall für euch zu recherchieren.
Was? Das stimmt doch gar nicht. Du erzählst dir Sachen. Du bist dran.
An einem sehr spannenden Fall dran, aber manchmal tauschen wir ja, wenn wir etwas unbedingt vortragen wollen. Und heute habe ich etwas aus Frankfurt mitgebracht, weil wir sind ja immer noch so ein bisschen in den Urlaubs-Specials.
Ja, klar.
Und am Ende dieses Falls haben wir eine kleine neue Rubrik für euch.
Was? Eine neue Rubrik? Was meinst du?
Wir haben so viele kleine Nachrichten bekommen von netten Leuten, dass wir doch beschlossen haben, das ein bisschen zu würdigen. Und die wollen wir dann am Ende unserer Fälle immer kurz benennen. Und vielleicht gibt es auch bald ein neues Gewinnspiel.
Gut, gewinnen ist immer gut.
Ja, aber dafür müsst ihr ein bisschen arbeiten, ihr Lieben. Starten wir mit dem Fall. Es war der letzte Schultag vor den Ferien. Wir sind im Jahr 2002. Es ist kurz vor den Herbstferien. Nur noch 3 Stunden Unterricht, denkt sich Jakob von Metzler. An diesem Freitag sind noch ganz, ganz wenige Stunden, die ihn von den Herbstferien trennen. Sie freuen sich alle, besonders Jakob, der dieses Jahr 2 Schulfreunde mit in den Urlaub nehmen darf. Jakob ist 11 Jahre alt und dieses Jahr darf er 2 Schulfreunde mit nach Frankreich nehmen. Also ich hätte auch gerne einen Freund gehabt, der mich mit nach Frankreich genommen hätte. Hätte ich nichts gegen gehabt. Jakob von Metzler hat Geschwister, und zwar einmal seine Schwester Elena und sein Bruder Franz Albert. Die Großeltern sind bereits zu Hause angereist, auf dem großen Anwesen der Metzlers in Frankfurt-Sachsenhausen. Und wie gesagt, es fahren dann auch noch 2 Schulfreunde mit. Kennst du Frankfurt-Sachsenhausen näher?
Ja, schöne Gegend.
Möchtest du was dazu sagen?
Also ich finde, Frankfurt ist sowieso eine faszinierende Stadt, und wenn man ein bisschen weiter außerhalb wohnt, dann kommen natürlich auch schöne Villen und der Main und auch schöne historische Gebäude, während Frankfurt in dem Zentrum ja im Krieg so völlig abgebrannt ist, ist außen noch ab und zu mal irgendwas stehen geblieben und immer eine sehr schöne Landschaft und ja, Villen und überhaupt hübsch zu gucken.
Ja, das hört sich wirklich gut an, obwohl ich gehört habe, dass die Kriminalitätsrate in Frankfurt in Innenstadt, Bahnhofnähe und Umgebung sehr hoch mittlerweile sein soll.
Das war sie immer schon.
Die Familie Metzler ist groß und sie ist außerdem großzügig. Am Samstagmorgen wollen sie alle abreisen. Normalerweise, jedenfalls wenn sie gleichzeitig Schluss hatten, fuhr Jakob immer zusammen mit seiner älteren Schwester nach Hause mit dem Bus. Und dieses Mal ist sie aber bei einem Klassenkameraden eingeladen, der eine Art Abschiedsbrunch macht, weil ja die Ferien anstehen. Also muss sich Jakob dieses Mal alleine auf den Weg machen, aber der Junge ist fröhlich, freundlich und eigentlich nicht sehr ängstlich, und für ihn ist das eigentlich auch gar kein Problem. Es ist 10.15 Uhr am Freitag, ein warmer, milder Herbsttag. Jakob von Metzner, der ja 11 Jahre alt ist, macht sich auf den Heimweg. Und, was soll ich euch sagen, kommt leider nie zu Hause an. Jakob springt die 6 Stufen vom Eingang der Karl-Schurz-Schule, das ist voll der Zungenbrecher, auf die Holbeinstraße. Er biegt nach rechts und sieht am Horizont die Skyline von Frankfurt auftauchen. Da drüben, auf der anderen Mainseite. Er überquert einen Platz an der Kennedy-Allee, wo ein Brunnen plätschert. Ein paar Passanten gehen vorbei und der Brunnen ist verziert mit Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Eigentlich sehr schön.
Ein sehr schöner Brunnen. Erinnert mich jetzt aber so ein bisschen an Heidi. Heidi in Frankfurt.
Ja.
Die von Brunnen zu Brunnen läuft.
Heidi und Clara. Ja, die tauchen in der Geschichte leider nicht auf, sondern ich würde sagen, passend wie bei Rotkäppchen eher der große böse Wolf. Dann biegt Jakob nach links in die Gartenstraße ein. Nach etwa 300 Metern erreicht er die Haltestelle Stresemannallee, beziehungsweise Gartenstraße. Es ist 10.26 Uhr Der gelbe Bus Nummer 35 kommt meistens pünktlich. 10.30 Uhr, Jakob steigt aus. Die Bushaltestelle Stresemannallee, Mörfelder Landstraße, liegt vor dem Tengelmann Supermarkt. Tengelmann, das ist schon echt etliche Jahre her.
Kaisers gehörte Tengelmann, ne?
Ja, also vorher war es ja Tengelmann, dann Kaisers. Also das wurde ja aufgekauft. Aber ich erinnere mich noch tief, als ich noch klein war, dass es Tengelmann gab. So, und jetzt, bevor jetzt wieder irgendwer, der uns zuhört, meckert, dass Betty und ich manchmal so nett miteinander plauschen oder sehr freundlich miteinander umgehen, wir nehmen das, was hier passiert, sehr ernst. Wir lockern das nur, ja, mit Absicht etwas auf, damit es nicht ganz so schrecklich klingt, wie es ist.
Wie es ist, ja.
Direkt gegenüber vom Tengelmann steht das dreistöckige, mit Weinlaub wachsende Haus Teglitz Schönerstraße 42. Vom ersten Stock aus lässt sich die Bushaltestelle bestens beobachten. Dort oben im ersten Stock wohnt Magnus G., den alle nur Maggi nennen.
Da hat man schon so einen großartigen Namen und dann wird der Maggi draus.
Ja, Maggi, das Gewürzmittel oder? Ich habe keine Ahnung, warum er so heißt. Dort oben wohnt der Mann, der Jakob bald töten wird. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du es siehst. Das ist Jakob, kurzer Igelschnitt, schlank, hellblonde Haare und ja, eine Zahnlücke. Zwischen der Tat und dem Motiv gibt es keinen notwendigen Zusammenhang, schreibt später der Göttinger Soziologe Wolfgang Sowski. Es können also 100 Menschen im gleichen sozialen Umfeld leben, die gleiche Motivlage haben, die gleiche Triebe haben und die gleichen Obsessionen haben und doch begeht nur einer von diesen 100 eine Tat. Was da in Frankfurt geschehen ist, ist eines dieser Verbrechen, die ein ganzes Land sprachlos macht. Ohnmächtig. Wie kann das sein, dass ein Jurastudent mit ganz normaler Biografie einen 11-Jährigen entführt und offenbar schon nach wenigen Minuten tötet? Der mutmaßliche Mörder, Magnus G., war nicht arm, nicht einsam, nicht perspektivlos. Aber er soll ein Verbrechen begangen haben, das das Ausmaß von Gewalt sprengt, an das sich eine Gesellschaft gewöhnen kann. Alle Entführer wollen extrem schnell viel Geld machen, sagt die Psychologin Cornelia Musloff, die bei einem Projekt des Bundesministeriums zur Erstellung zu Täterprofilen mitgeforscht hat. Und fast alle unterschätzen das hohe Risiko. Schließlich liegt die Aufklärungsprognose in Deutschland bei über 80%, sagt sie.
Ja, ich denke manchmal, dass die auch ein anderes Gerechtigkeitsempfinden haben. Dass sie einfach manchmal so meinen, sie sind im Recht, weil der andere ist reich und sie sind arm. Und irgendwie, als wäre das sozusagen ein Recht, dass sie sich da was nehmen irgendwie. Weil ich glaube, dass die sich schon denken, dass die Aufklärungsquote so hoch ist. Sie tun es aber trotzdem. Und das ist das, was ich eigentlich logisch nicht nachvollziehen kann. Also.
Ja, also ich glaube, jeder denkt einfach, ich mach's besser und ich komme davon.
Kann auch sein.
Manche kommen tatsächlich ja auch davon. Die Dunkelziffer kennen wir ja gar nicht, weil welcher Mörder würde sich zu einem Interview stellen und sagen, ha, ich bin einer von denen, den ihr nicht erwischt habt. Also kann man jetzt sehen, aber ich finde es trotzdem beruhigend, dass die Aufklärungsrate so hoch ist. Die Geldsucht der Kriminellen verbindet sich laut Musloff mit Persönlichkeitsmerkmalen, die alle Erpresser gemeinsam haben. Und sie sagt, sie überschätzt sich selbst. Tja.
Sie überschätzen sich selbst, ja.
Und natürlich genießen sie auch ihre Macht. Also das ist so das Zweite, was sie sagt. Trotzdem fällt Magnus aus dem gängigen Muster. Anders als die meisten Erpresser kannte er nämlich sein Opfer. Er wollte es auch kennen. Also ihm ging es nicht darum, irgendwen vielleicht ja, zu entführen und zu töten, sondern bewusst jemanden, der aus seinem Umfeld stammt, der ihm vielleicht sogar vertraut und dass ihm das einen gewissen Nervenkitzel gibt. Dass Jakob an diesem Freitag allein unterwegs ist, ohne seine Schwester, weiß Magnus G. Möglicherweise hat seine Freundin Katharina, genannt Katha, die Elena aus der Schule kennt und die auch von dem Brand oder auch bei dem Brunch ist, ihm davon erzählt, dass auch Elena bei diesem Brunch ist und dann Jakob logischerweise alleine nach Haus muss, ohne sich jetzt was Böses dabei zu denken. Jakob steigt an der Mörfelder Landstraße aus und kickt ein paar Kastanien durch die Gegend. Und dann passiert er das Wienerwaldrestaurant, das schön nach Bratfett riecht und in dieser Vorstadt-Idylle liegt. In diesem Augenblick, so sagt zumindest die Polizei, spricht Magnus sein Opfer an. Der Jurastudent hat auf Jakob gewartet und bietet ihm an, ihn nach Hause zu fahren. In den vergangenen Wochen hat Maggie die Kinder der Bankiersfamilie schon mal heimgefahren. Und hat
Entschuldigung, aber wieso steigen die denn da ein?
Ja, weil er ist ja anscheinend mit einer Freundin von der Elena befreundet und jetzt hat er ja die Familie oder die Kinder schon öfter mal gefahren, weil er ja der Freund von seiner großen Schwester ist. Also wirklich ein Bekannter und wohl auch schon mit der Familie verkehrt hat.
Ja, aber also was mich da ein bisschen stutzig macht, also gerade Berufe, die mit Geld zu tun haben, sind in extremem Maße anfällig, überfallen zu werden.
Ja,
ganz, ganz extrem anfällig. Und auch die Kinder und auch die Familie. Also wie kann man die, naja gut, also ich bin vielleicht eine zu überbehütende, aber ich hätte mich jetzt gefragt, dass man die nicht alleine nach Hause gehen lässt.
Aber es ist ja eigentlich nur ein einmaliges Mal, weil sonst ist ja immer seine Schwester dabei. Und es ist ja der letzte Schultag und es ist noch hell. Und
ja, klar. Okay.
Wer glaubt daran, dass man vormittags nicht mal 11 Uhr entführt wird, kurz vor der Haustür? Wobei, wie viele Fälle hatten wir schon, wo jemand kurz vor der Haustür entführt, vergewaltigt und getötet wurde? Und immer wenn man denkt, man ist kurz vor der absoluten Sicherheit,
ja.
Naja. Das ist echt nicht schön. Also Maggie, wie man ihn hier oder wie die Freunde ihn nennen, hat sich quasi in die Bankiersfamilie etwa schon eingeschlichen und hat sie durch Sachsenhausen chauffiert. Vorbei an den grauen Häuserzeilen, vorbei unten her bei der S-Bahn, hindurch in das Sozialviertel zur Heimatsiedlung. Wie ein Grenzwall vom Villenbezirk der Reichen getrennt. Hier glauben die Ermittler, stellt Magnus nun seine Falle. Ganz unverfänglich erzählt nämlich der Magnus dem Jakob, dass Elena beim letzten Mal, als sie da gewesen wäre, ihre Jacke vergessen habe und die wäre ja schließlich recht teuer. Ob denn Jakob nicht nur kurz mit zu ihm könnte, um diese Jacke abzuholen. Also der Magnus wohnt halt auch in der Nähe von der Familie, aber nicht in dem Villenviertel, sondern ja etwas außerhalb. Und es wäre doch schade, wenn diese teure Jacke jetzt wegkommen würde. Und der Jakob, der hat ein sehr inniges Verhältnis zu seiner Schwester und möchte ihr auch mal was Gutes tun und erklärt sich natürlich bereit, diese angeblich teure Jacke jetzt schnell mit Magnus alias Maggie eben zu holen. Sie müssten nur schnell nach oben gehen und sie holen. Das dauert keine 5 Minuten, verspricht Maggie seinem Opfer. Es ist eine Lüge, denn die Jacke gibt es gar nicht. Aber wieso sollte Jakob auch zweifeln? Magnus und Jakob betreten nach Polizeiangaben später die Wohnung im 1. Stock in der Teplitz-Schönauer Straße 42. Eine Wohnung, in der bunte Aufkleber und ein blauer Elefant am Küchenfenster pappen. Und was nun genau in dieser Wohnung geschehen sein soll, das beschreiben die Kriminalisten als eines der grausigsten Verbrechen der Frankfurter Kriminalgeschichte. Die Tür ist gerade ins Schloss gefallen. Da stürzt sich der 1,96 Meter große Mann auf den etwa 1,45 Meter kleinen Jakob. Er klebt ihm Paketband über den Mund und dann würgt er den Jungen. Er drückt und drückt, bis Jakob kein Lebenszeichen mehr von sich gibt. Jakob zuckt noch einige Male, doch Magnus ist unerbittlich und so weicht auch das letzte Zeichen aus dem 11-jährigen, schmächtigen und lebensfrohen Jungen.
Also seltsam ist es schon. dass er sich sofort auf ihn stürzt. Da habe ich doch eher das Gefühl von Hass und Rache und Wut. Also ist so mein Empfinden jetzt so, wenn ich das jetzt nochmal so höre. Ist schon sehr ungewöhnlich.
Also angeblich sagt er halt, er habe ihn nicht töten wollen und das wäre ein Unfall gewesen. Aber ich sage euch da später nochmal was zu, was die Gerichtsmediziner und was das Gutachten im Gericht ergeben hat. Jakob sei erstickt, sagt aber dann die Pathologin. Magnus G. stülpt, wie die Ermittlungen ergeben, 2 Plastiksäcke über den Körper und wickelt Klebeband um ihn herum. Dies ist das Bündel, von dem die schockierten Beamten später sprechen und erschrecken und auch Albträume haben, sodass sie sich später selbst in Beratung und Behandlung geben müssen. Der mutmaßliche Mörder trägt das Bündel Menschlein durch das Treppenhaus, durch die Tür hinaus zum Auto und legt es in den Kofferraum seines Honda Civic. Und mit dem toten oder sterbenden Jakob im Kofferraum...
Nicht sterben. Ich dachte, der ist schon tot.
Ja, also so auf die Minuten kannst du es nicht mehr genau sagen. Also man sagt halt, entweder ist er halt durch das Würgen erstickt, weil er ist gewürgt worden, oder halt dadurch, dass er dann die Plastiksäcke über dem Kopf hatte. Ganz genau konnten sie es da noch nicht rekonstruieren, ob er vielleicht dann doch noch einen Atemzug in der Plastiktüte genommen hat. Weil er hat zwar kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben, aber wie gesagt, er wollte ja auf ganz Nummer sicher gehen und hat ihm ja dann die Plastiktüten noch über den Kopf gezogen. Selbst wenn da noch ein Hauch Leben in dem Jungen drin gewesen ist, hat sich das dann wenige Minuten dann später auch erledigt, weil er nun mal ganz sicher gehen wollte. Und deshalb widerspricht sich das ja auch, dass er sagt, das war ein Unfall. Also wenn ich jemanden...
Ist ja alles geplant. Ja, ist ja total geplant. Der hat ja alle Sachen schon hingelegt gehabt, ne? Es war ja alles da. Also es ist absolut geplant.
Richtig. Und wenn man am Fenster steht und auf jemanden wartet oder auf eine Gelegenheit, wenn man sagt, ja, normalerweise ist er immer mit seiner Schwester unterwegs, nur an diesem einen Tag nicht, kannst du mir nicht erzählen, dass das reiner Zufall ist.
Nee, das ist geplant.
Mit dem toten oder dem sterbenden Jakob im Kofferraum fährt Magnus nun zum Haus der Bankiersfamilie im Stadewald. Er wirft die Klarsichtfolie mit dem Erpresserschreiben und einem Stein in die Einfahrt, vermutlich aus dem fahrenden Auto. Also Jakob ist im Kofferraum und er wirft das Erpresserschreiben da quasi vor die Haustür.
Das war sicher auch schon fertig geschrieben.
Und ja, das hat dann nicht so, oh mein Gott, ich habe ihn umgebracht und ja, jetzt überlege ich mir mal einen Plan. Also
genau.
Das widerspricht sich doch alles.
Ja.
Die Fahnder sind später davon überzeugt, dass Magnus den Brief bereits mehrere Tage vor der Tat verfasst hat. Also, Betty, du bist auf der richtigen Spur. Und zwar in einem sehr gehobenen Deutsch, wie später ein Ermittler sagt. Das Erpresserschreiben ist mit einer Schreibmaschine auf einem weißen DIN A4-Blatt getippt worden. Wir haben ihren Sohn entführt. Keine Polizei. Wir wollen Geld, und zwar 1 Million, heißt es in dem Schreiben, ich sag mal jetzt sinngemäß. Es folgen ungewöhnlich detaillierte Angaben und Anweisungen zu der Übergabe des Lösegeldes. Die Million müsse in 2 Plastiktüten mit dem Logo der Supermarktkette Aldi an das Geländer einer Straßenbahnhaltestelle am Frankfurter Stadtrand gehängt werden. Also das ist schon, warum denn unbedingt Aldi-Tüten? Das frage ich mich tatsächlich. Der Zeitpunkt wäre die Nacht zum Montag zwischen Mitternacht und 1 Uhr. Also jetzt haben wir ja Freitag und in der Nacht zum Montag soll das Lösegeld ausgehändigt sein. Das ist schon sehr detailliert. Danach schreibt der Entführer, würde er sich aus dem Ausland melden und mitteilen, wo Jakob sei. Laufe alles nach Plan, sei der Sohn am Montagmorgen bereits zu Hause. Um ihre Kooperationsbereitschaft zu sichern, müsse die Familie einen Wagen mit eingeschaltetem Abblendlicht in der Einfahrt ihrer Villa an der Mörderfelder Landstraße parken. Die Scheinwerfer sollen auf die Fahrbahn gerichtet sein, als Zeichen, dass sie halt verstanden haben, was er will. Natürlich sind die Metzlers kooperationsbereit und natürlich in größter Sorge um ihren 11-jährigen Sohn. Zu dem Zeitpunkt denken sie auch noch, dass er noch am Leben ist und wollen natürlich ihren Sohn retten. Kurz nach 11 Uhr An diesem Freitagmorgen verlässt Magnus G. die Stadt. Sein Ziel ist ein Fischerteich bei Rebsdorf. Als Jakob um 11 Uhr noch nicht da ist, machen sich im Hause Metzler alle noch nicht unbedingt Sorgen. Vielleicht spielt der Junge ja noch eine Runde Fußball. Es ist bereits 12.30 Uhr, als die Gewalt in das Leben der Familie Metzler einbricht. Draußen vor dem eisernen Tor der Einfahrt findet der Gärtner das Erpresserschreiben. Also das wird noch nicht mal von den Eltern gefunden, sondern von dem Gärtner. Die Metzlers sind eine beliebte Frankfurter Familie, vermögend und zugleich sozial, vornehm und gleichzeitig frei. Es war so etwas wie die Idee dieser Familie, dass das Geld, welches das eigene Bankhaus einbrachte, in Teilen in Stiftungen und in soziale Projekte ging. Also die sind halt sehr sozial. Das russische Au-pair-Mädchen gehört ebenfalls zur Familie. Eine französische Freundin kommt und geht. Ein Freund der Familie wohnt als Dauergast in der Mörfelder Landstraße. Freunde der Kinder gehen, bleiben, gehen ein und aus, übernachten, dürfen mitreisen.
Also das schöne sozialliberale Bürgertum in Frankfurt.
Zum Bild der Familie gehört auch, dass die Kinder auf eine öffentliche Schule gehen und ohne Personalschutz aufwachsen. Das ist das, was du ja gerade gesagt hast.
Es ist sehr ehrenhaft gedacht. Sehr, sehr ehrenhaft gedacht. Leider ist so meine trüben Erfahrungswerte, dass genau das der wunde Punkt sein wird.
Es ist etwa 13 Uhr, als Hans Hermann Reschke, Mitglied des Gesellschafterausschusses des Bankhauses Metzler und enger Freund der Familie, in seinem Büro sitzt und telefoniert. Der Chef der Privatbank kommt in den Raum. Leg auf, sagt Friedrich von Metzler, egal mit wem du gerade sprichst. Als Reschke den Hörer niederlegt, sagt Metzler, Jakob ist entführt worden. Nachdem Friedrich von Metzler zu seinem Partner Reschke ins Büro gestürmt ist und diesem erzählt, dass Jakob entführt worden ist, lassen die beiden sich am Telefon von dem Rest der Familie das Erpresserschreiben vorlesen. Schließlich informiert die Familie sehr schnell die Polizei. Also im Gegensatz zu den Forderungen, die da in dem Erpresserschreiben stehen, ist denen das doch zu heikel und sie wollen die Polizei mit einbeziehen. Im Haus der Familie beginnt die Suche nach dem verschwundenen Sohn. Silvia von Metzler, die Mutter, ruft bei Jakobs Schulfreunden an. Der Weg zur Schule wird abgefahren, aber von Jakob keine Spur. Am Nachmittag sind die Spezialisten der Kripo bereits vor Ort. Es wird ein erstes Täterprofil erstellt und es stellen sich Fragen wie, kennt der Täter die Familie? Wie intelligent ist er? Dafür spricht der Übergabeort. Die entlegene Haltestelle Oberschweinstiege im Stadtwald scheint sorgfältig gewählt. Das Gelände ist einsam und für die Ermittler ein klares Motiv, dass der Entführer einen guten Überblick für die Lage des Ortes hat. Und dieser Ort gibt auch wenig brauchbare Deckung.
Das gilt aber auch für den Täter. Der ist dann sozusagen auf dem Präsentierteller.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht ist es ja dann doch so abgelegen und vielleicht kennt er sich ja gut aus. Vielleicht weiß er genau, an welcher Stelle ein toter Winkel ist. Also da scheint das ja wirklich mit Bedacht gewählt zu haben. Das Kontaktsignal, der beleuchtete Wagen, gilt für die Polizei als Indiz, dass es ein strategisch denkender Täter ist und vielleicht dann tatsächlich auch wirklich im Bekanntenkreis der Familie ist, weil er das Auto kennt, die Einfahrt und dass das alles sehr bekannt ist. Die Mörsfelder Landstraße wird von tausenden Fahrzeugen passiert. Eine Überprüfung einzelner Fahrzeuge ist also nicht möglich, um den Täter irgendwie einzugrenzen. Trotzdem platzieren die Fahnder versteckte Kameras, die Bewegungen vor dem Anwesen aufzeichnen. Nichts bleibt unversucht, aber die Kameras nutzen bei den Ermittlungen nicht wirklich etwas. Ungewöhnlich ist aber auch, dass der Entführer sich auf einmal gar nicht mehr meldet. Kein Anruf, kein zweiter Brief, nichts. Und da entschließt sich die Polizei, allen Forderungen nachzukommen, um das Leben des kleinen Jakobs möglichst wenig zu gefährden.
Naja, man bedenke, wenn der in Sichtweite wohnt, dann sieht er natürlich sehr wohl, dass die Polizei da Kameras installiert.
Ja, aber die wissen ja nicht, dass der in der Nähe wohnt.
Nein, sie nicht. Aber er sitzt da halt und beobachtet sie. Und er sieht, wenn sie Kameras installieren.
Gut, aber er hat ja die Stadt tatsächlich schon verlassen.
Tatsächlich? Er wohnt, hat die Wohnung also aufgegeben.
Also er ist einfach abgehauen, wahrscheinlich. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo genau, das steht in meinen Quellen nicht, aber er hat die Stadt auf jeden Fall verlassen. Wobei vielleicht auch nur kurzzeitig.
Ja.
Und vielleicht hat er auch selber irgendwo Komplizen. Aber das eigentlich, das wäre jetzt nur eine Theorie von mir, das ist nicht in meinen Quellen angegeben.
Ah, ja, okay, verstehe.
Das ist jetzt nur eine Theorie von mir. Bevor ich nachher wieder hier auseinandergenommen werde, dass ich irgendeinen Fakt einbringe, der nicht stimmt. Die Stunden vergehen, die Familie klammert sich an den Glauben, dass der kleine Jakob doch so liebenswert ist und kein Mensch ein Kind wie Jakob etwas antun könnte. Ja, der Entführer Maggie gibt sich zum selben Zeitpunkt seinem gewohnten Alltag hin. Gelassen und unbeschwert. Oder ist er einfach nur ohne Gewissen? Keine Stunde, nachdem Magnus G. Jakobs Leiche zum See gebracht haben soll, fährt er zum Mittagessen zu seiner Mutter nach Neu-Isenburg. Okay, also er ist doch weiter weg und beobachtet nicht das Haus. Aber wer weiß. Das macht er jeden Freitag und auch jetzt möchte er nicht von der Routine abweichen. Lotte G. berichtet später, ihr Sohn habe sich völlig normal verhalten. Und am Samstag wollten Bekannte Magnus G., den sie auch den Kommandanten nennen, mit seinen Fußballkumpels beim Buffen, ich weiß nicht, was das ist, also wahrscheinlich so Kicken, Buffen könnte ja Fußballkicken sein, mitten in Frankfurt gesehen haben. Was ist Magnus G. also für ein Mensch? Gucken wir uns Magnus mal an. Also Magnus ist groß, 1,97 ist sehr groß, finde ich. Er ist sehr schlank, trägt eine Brille und hat so dunkelblondes bis hellbraunes Haar. Er ist sehr intelligent, sauber und eigentlich aus gutem Hause, aber absolut gefühlskalt. Aufgewachsen in einer Welt, in der man keine Not kennt, aber jemand, dem es am seelischen Feingefühl fehlt. Einer, für den das Geld Macht bedeutet. Und der sich über Geld definiert. So berichten später einige Ermittler über den mutmaßlichen Mörder. Wer bist du? Hat eine Mitschülerin in jene schwarze Klatte geschrieben, die im Abiturjahrgang 1995 der Karl-Schurz-Schule von Hand zu Hand ging. In diesem Buch wollten sich die Abiturienten kurz und knapp sagen, was sie voneinander hielten. Unter dem Passbild von Maggie, es zeigt einen eher unscheinbaren jungen Mann mit aufgeworfenen Lippen und viel zu großen Brillengläsern, haben die anderen Witze gerissen und notiert, immer eine gute Suppe, der Maggie wird später Banker und glücklich verheiratet sein. Drei Kinder haben und mit 55 einen Herzinfarkt erleiden und daran sterben.
Das sind aber auch komische Sprüche. Also irgendwie... Das war die Schulzeit, ich weiß nicht, also es klingt jetzt alles auch nicht so nett.
Ja gut, aber wenn da immer eine gute Suppe steht, dann weiß man her, woher er seinen Spitznamen hat, wahrscheinlich von den Maggi-Tüten. Dann schreibt ein anderer Mitschüler, sehr witzig, aber korrupt. Und ein anderer schreibt über ihn, du bist der dümmste Abiturient der Welt. Also die eine schreibt, wer bist du? Manche schreiben, du bist okay, aber so richtig gut scheint er nicht in seine Abiturientenklasse integriert worden zu sein.
Naja, also wenn Leute sich gegenseitig solche Sachen in ihr Abi-Buch schreiben, da schlackern bei mir aber auch die Ohren. Ne? Also was hält man von jedem? Das schreibt man sich doch nicht ins Abi-Buch. Na gut, scheint dort so Sitte zu sein, aber sehr merkwürdig. Es klingt aber vielleicht nicht, dass der auch schon so eine Mobbing-Geschichte hinter sich hat. Dass der nämlich irgendwie auch so ein von Rich Kids reichlich gemobbt wurde.
Ja, das könnte auch sein. Aber wie gesagt,
das Ganze erklären ein bisschen. Ne?
Er war ja nicht arm, aber halt auch nicht sehr reich. Ne? Magnus ist nicht vorbestraft. Es gab da mal einen Strafbefehl wegen Fahrerflucht und ein eingestelltes Verfahren wegen Beleidigung. Mehr aber nicht.
Das reicht. Für einen Jurastudenten, es ist aber schon grenzwertig. Ne? Das kannst du mit Jura nicht bringen. Es ist...
Ja, gut, aber das ist ja eingestellt worden. Und je nachdem, wenn er einen Mitschüler beleidigt hat, die sind ja auch nicht gerade nett zu ihm gewesen hier. Ne?
Nein, sind sie auch nicht, ist richtig.
Mhm. Ja. Also ich möchte ihn jetzt hier nicht verteidigen, aber.
Nein, nein, ich verstehe, was du meinst.
Ja. Ich kenne ihn als einen unauffälligen, hilfsbereiten, engagierten und freundlichen Menschen. Bis vor 3 Jahren war er regelmäßig aktiv, dann immer mal sporadisch, sagt später Richard Weiler, der Pfarrer in der St. Bonifatius-Kirche, wo Magnus einst in der Jugendarbeit tätig war. Das Zauberwort Geld allerdings gab es für ihn schon immer. Frankfurt ist ja eine Metropole im Westentaschenformat. Bankiersvillen und Kleinbürgersiedlungen liegen eben nah beieinander. Und hier in Sachsenhausen, wo Magnus aufwuchs, sind es nur wenige Meter von arm nach reich. Er aber, so muss Magnus es geschrieben haben, wuchs auf der falschen Seite auf. Und da würde er bleiben. Und das bedauert er halt selber und bemitleidet sich und notiert sich das auch überall in seinen Notizen und Büchern. Jeden Morgen, wenn er zur Schule aufbrach, sah er die Welt der Metzlers. Magnus wirkte in diesem Großstadtkonzentrat eher bieder. Seine Mitschüler beschreiben seine Leidenschaften mit 3 Stichworten. Skate, Fußball und Kirche.
Ist doch eigentlich nett. Er ist sehr sportlich und er ist religiös.
Ja, das passt.
Also eigentlich ist es eine nette Beschreibung. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er wirklich erstmal nett war. Aber dass der innerlich so dermaßen so von diesem ich will mehr haben. Also das finde ich ja schon.
Ja gut, aber wahrscheinlich war er immer der in dieser Clique nicht so wirklich ankam. Mhm, wenn er jetzt zum Beispiel mit der Elena da oder der Freundin von der Elena verkehrt hat und sich gewünscht hat, eigentlich auch dabei zu sein und du kannst aber auch deiner Freundin und deren Freundin nichts bieten. Ich glaube, das macht schon zornig.
Das macht sicherlich zornig. Wobei ich denke, er studierte Jura. Damit kann er doch eigentlich auch ganz gut Geld verdienen.
Ja.
Also hoffentlich hat das mit dem Studium auch alles so geklappt. Nicht, dass auch noch Frust im Studium dazu kam. Mobbing in der Schule, Frust im Studium.
Außerdem war er Vorstopper in der Kreisliga B und beim SV Sandhof. In seiner Stammkneipe, dem Gaslicht, brüllten Fußballfans und blondierte Mädchen. Böse Onkel-Songs und Wolfgang-Petri-Schlager. Nicht gut?
Also, ich finde, an dem Jungen passt alles nicht zusammen. Nichts passt da zusammen.
Das passt auch nicht.
Da passt ja nichts an dem zusammen. Also, na gut. Okay.
Ja, na gut, nehmen wir das mal hin. Und aus dieser Welt wollte er verschwinden. Und zwar ganz nach oben. Mit Mädchen konnte Magnus nicht angeben. Keiner hier kann sich erinnern, dass er während seiner Schulzeit je eine lange, feste Freundin gehabt hätte. In den ersten 3 Jahren nach dem Abitur merkten die Freunde, dass Magnus sich veränderte. Er schien, sagen sie später, auf die andere Seite zu wechseln.
Bitte, auf welche Seite?
Als ich ihn wieder traf, sagt später ein Freund, erzählte der frühere Mitschüler, habe ich ihn nicht erkannt. Die Brille war verschwunden und das Muttermal in seinem Gesicht war weggelasert. Er wirkte viel smarter und selbstbewusster, als er früher war.
Ich studiere Jura.
Ja, er studiert Jura. Seine 16-jährige Freundin Katharina P., die vorigen Montag zunächst mit ihm festgenommen wurde, kam aus Magnus alter Welt. Auch sie besuchte die Karl-Schurz-Schule. Auch sie wohnte in der kleinbürgerlichen Siedlung des südlichen Frankfurts. Die beiden sind seit 7 Monaten ein Paar. Wann sein Plan reifte, verriet Magnus bei seiner Vernehmung bis zur Festnahme nicht. Dass er in der Tat lange geplant hat, steht für die Ermittler allerdings fest. Magnus suchte Kontakt zu den Jugendlichen aus wohlhabenden Familien. Er reiste mit ihnen nach Ibiza. Magnus fügte sich überall ein. Also er hat so bewusst Kontakt zu der Seite da gesucht. Deshalb hat das der Mitschüler ja vielleicht gesagt.
Na gut, da muss er gucken, wie er das Geld auftreibt. Okay, ja.
Es war ein ständiger Wechsel zwischen den Welten. Und über Jahre hatte Magnus versucht, den Sprung in die bessere, die reiche Welt ganz legal zu schaffen. Er stehe kurz vor einer mündlichen Prüfung zum ersten Staatsexamen, erzählte er noch eine Woche vor der Entführung.
Erzählte er.
Ob er promovieren wolle? Klar, sagt er, wenn dann richtig.
Entschuldige. Also er steht kurz vor einer Prüfung zum ersten Staatsexamen. Also wenn das mal stimmt.
Wenn das mal stimmt. Auch für Jakob war Magnus also kein Fremder, sondern Maggie, der Freund von Katha, dem Mädchen aus der Parallelklasse und der Freundin von Jakobs Schwester Elena. Vieles wusste Jakob von Magnus allerdings nicht. Erst hieß es nämlich, er wäre Nachhilfelehrer gewesen, aber das hat sich dann später zerschlagen. Also er war halt auch nicht so wirklich zu Gast bei den Metzlers. Der hat sie halt nur ein paar Mal chauffiert. Also so ganz ist er in die Familie nicht reingekommen. Vielleicht war sein Plan, da ja noch weiter in die Familie reinzukommen und dann hat er das nicht geschafft und dann hat er sich einen neuen Plan ausgedacht. Hm. Die Schwester von Jakob fand Magnus allerdings eher suspekt. Ein 27-Jähriger, der eine 16-jährige Schülerin zur Freundin hatte.
Ja.
Diese regelmäßig von der Schule mit seinem Wagen abholte, sie mit Gucci, Prada und Dolce und Gabbana Klamotten ausstattete.
Wo hatte er das Geld her?
Das frage ich mich auch. Weil Magnus unweit vom Zuhause von Jakob und Elena wohnte, bot er den Geschwistern schon mal an, sie zusammen mit Katha im Auto nach Hause zu bringen. Die Bekanntschaft zwischen dem Täter und dem Opfer war also schon mal gemacht. Die Vorsicht gegenüber Fremden, die Jakob hätte schützen können, war gebrochen. Er war so gesehen, sagten die Ermittler später, ein erster Schritt zur Tat. Magnus muss sich sehr sicher gewesen sein, dass Jakob an jenem Freitag auch wirklich alleine auf dem Nachhauseweg war. Katha hatte Elena scheinbar ganz beiläufig gefragt, ob sie auch zum Brunch gehen wollte. Und dann hatte Katha mit ihr mal telefoniert. Kommst du auch mit Magnus? Hatte sie möglicherweise gefragt. Und somit hatte seine Freundin Katharina ihm unfreiwillig die Information geboten, dass er sein späteres Opfer ganz alleine an der Haltestelle treffen würde. Also das war dann vielleicht wirklich unbeabsichtigt. Während Freunde in das Haus in der Mörfelder Landstraße kommen und hoffen und bangen, beginnt für Friedrich von Metzler der Lauf gegen die Zeit. Auf der Suche nach 1 Million Euro. Es ist Wochenende. Nur über die Landeszentralbank gelingt es den Eltern, das Geld aufzutreiben. 48 Stunden vergehen. Mit Angst. Mit hektischer Betriebsamkeit. Wegen der ursprünglichen geplanten Reise nach Frankreich gelingt es den Metzlers, ungestört zu bleiben. Nicht einmal Bekannte ahnen, was im Hause Metzler vor sich geht. Die Familie sitzt zusammen. Manchmal bricht Wut hervor. Manchmal sind es die Tränen. Es handelt sich um einen Kokon aus Freude und Leid, um Last und Trauer. Jeder lenkt sich auf seine Weise ab. Schließlich bricht der Zeitpunkt der Geldübergabe an. Einige Freunde holen die Jugendlichen der Familie raus und lenken sie ein bisschen ab. Die Warterei ist unerträglich. Also nehmen sie die Kinder, also die restlichen Kinder der Familie Metzler, mit in das Waldstadion zu einem Spiel. Zur selben Zeit sucht die Sonderkommission verzweifelt nach einer Möglichkeit, den Übergabeort überwachen zu lassen. Die Beamten wissen, ihre einzige Chance besteht darin, sich unbemerkt an den Kidnapper heranzuhängen. Doch dieser Platz an der Straßenbahn ist quasi verteufelt. Der Einsatz von Elektronik ist zu riskant. Das Buschwerk ist schon sehr kahl. Nach endlosen Versuchen melden die Spezialisten, es gibt da 2 Stellen im Gelände, an denen man Glocken stellen, sprich Beamte positionieren kann. Also das ist so das...
Der Fachwort heißt Glocken stellen. Aha.
Mhm. Ah ja. Eine gewaltige Operation beginnt. Verfolgerteams werden in konzentrierten Kreisen um den Übergangsort positioniert. Mehr als 100 Fahnder sind im Einsatzgebiet. Etliche Kollegen haben ihren Urlaub abgebrochen. Manchmal sind sie seit 36 Stunden im Einsatz. Sie rechnen mit der klassischen Schnitzeljagd, jenem Katz-und-Maus-Spiel, bei dem der Ermittler in der Büsche sitzt und der Entführer das Geld immer wieder an neuen Plätzen positionieren lässt. Montagnacht. In trüben Lichtkegeln der 3 Straßenlaternen hängen die Geldtüten über dem Geländer der Haltestelle. Punkt 1 Uhr rollt die letzte Straßenbahn der Linie 34 Richtung Stadtgrenze in die Dunkelheit. Die Fahnder sind nervös. Ein Wagen wird gemeldet. Ein Mann taucht auf. Er spaziert nicht einmal unvorsichtig und wie selbstverständlich auf die aufgehangenen Plastiktüten zu. untersucht sie kurz, geht zurück zu seinem Honda, der 100 Meter entfernt auf einem Waldweg parkt. Es ist der Honda von Magnus G. Der Mann steuert, verfolgt von Polizeiautos und einem Polizeiteam, sein Auto Richtung Neu-Isenburg. Er fährt eine Schütteltour. Mal bleibt er stehen, mal wendet er. Mal dreht er eine Runde, mal bleibt er wieder stehen. Und als er sich sicher glaubt, mögliche Verfolger abgehängt zu haben, passiert etwas, womit die Fahnder niemals gerechnet hätten. Er fährt einfach nach Hause.
Nach Hause, also?
Ja, er fährt nach Hause. Der mutmaßliche Mörder legt sich ins Bett und schläft aus.
Oh.
Also der ist echt eiskalt, oder?
Mhm.
Als Magnus aufsteht, beginnt er zu telefonieren, wie verrückt. Wie ein Fahnder später sagt. Die Kripo war schon längst in der Leitung und ziemlich fassungslos. Der Kerl spricht mit Gott und der Welt. Nur nicht mit den vermeintlichen Komplizen, die doch irgendwo den kleinen Jakob gefangen halten müssten. Dann setzt sich Magnus mit seiner Freundin in sein Honda. An einem Geldautomaten der Dresdner Bank an der Frankfurter Konstabelwache testet er, ob die Scheine sauber sind. An diesem Servicegerät, an dem auch Überweisungen möglich sind, zahlt er in bar ein und transferiert die Summe auf sein Privatkonto der Dresdner Bank. Kurz darauf hebt er das Geld an einem Automaten wieder ab. Wieso? Fragen sich die Ermittler. Warum hinterlässt er all diese Spuren? Vermutlich sollte es eine Art Prüfung sein und vermutlich denkt Magnus, dass das Geld nun nicht mehr zurückzuverfolgen sei. Irgendwie ist das auch wieder ein seltsamer Kontrast, äußern später die Ermittler.
Ja, ich frage mich, ob der Mann sein Jurastudium geschafft hätte.
Ja, das frage ich mich auch. Bis zur Geldübergabe handelte Magnus aus Sicht der Ermittler nämlich ziemlich klar und überlegt. Danach machte er nur noch einen Fehler nach dem anderen. Er klappert gleich mehrere Banken ab, testet das Geld, zahlt hier 500 Euro ein. Am nächsten Schalter zahlt er wieder 500 Euro ein. Alles in Ordnung. Maggi bekommt gute Laune und nun fährt er mit Katha nach Aschaffenburg. Gegen 11 Uhr tauchen Magnus G. und seine Freundin in einem Aschaffenburger Autohaus auf und sehen sich einen Mercedes-Benz an. Später sagt ein Verkäufer, der war wie jeder andere Kunde, nett, höflich, ruhig, völlig unauffällig. Gemeinsam mit einem Verkäufer unternimmt das Paar eine Probefahrt. Und dann bestellt Magnus einen schönen schwarzen Jahreswagen der Mercedes C-Klasse. Ganz viele Extras. 700 Euro zahlt er für den Wagen an.
Und da will keiner was gemerkt haben, dass mit dem was nicht stimmt.
In welcher Welt lebt dieser Mann, fragen sich die Ermittler später. Die Familie Metzner hofft noch immer, Jakob wiederzusehen. Der Erpresserbrief versprach doch einen fairen Ablauf. Geld gegen Kind. Dann offenbart die Kriminalpolizei der Familie den Namen des Verdächtigen. Damit ist alle Hoffnung zerstört. Denn alle wissen, Magnus war ein Bekannter. Jakob würde ihn identifizieren können. Niemals könnte der Erpresser ihn lebend entkommen lassen. Übers Handy spricht Magnus mit seinen Eltern, dann mit einem Kumpel aus Norddeutschland. Er verabredet sich mit ihm am Hauptbahnhof. Die Fahnder sind elektrisiert. Die ersehnte Spur zu Jakob vielleicht? Kümmert sich der Entführer endlich um seine Geisel? Die Polizei schickt Zivilkräfte zum Bahnhof. Doch Maggi ändert seine Pläne erneut. Noch in Aschaffenburg besucht er ein Reisebüro und bucht einen Urlaub auf Fuerteventura für nächste Woche.
Ah.
Will er sich etwa absetzen, fragen sich die Ermittler, oder was steckt dahinter? Am Nachmittag sagt er, er müsse zum Flughafen etwas erledigen. Nach Rechnung der Fahnder ist Jakob nun bereits 76 Stunden gefangen. Vielleicht ohne Nahrung, ohne Wasser. Vielleicht in einem Erdloch. Vielleicht wird ihm die Luft knapp. Auch wenn alle Fakten dagegen sprechen, zwingt sich die Polizei immer wieder daran zu glauben, Jakob könnte noch gerettet werden. Gegen 16 Uhr fahren Magnus G. und seine Freundin schließlich von Aschaffenburg Richtung Frankfurt. Die Einsatzleitung gibt das Signal zur Festnahme. Wenn eine Chance besteht, dann jetzt. Vielleicht kann man die Kidnapper überrumpeln, den Überraschungsmoment nutzen, um Jakobs Versteck herauszufinden. Der Zugriff erfolgt blitzartig. An einer Straßenkreuzung in der Nähe vom Frankfurter Flughafen Noch auf dem Weg ins Präsidium beginnen die Beamten Magnus und Katharina getrennt voneinander zu befragen. Zum selben Zeitpunkt bricht ein Spezialkommando in die Wohnung in der Teplitz-Schönauer Straße die Wohnungstür auf. Die Beamten finden die Hälfte des Lösegeldes. Während die offensichtlich ahnungslose Katharina im Polizeipräsidium einen Schock erleidet, simuliert Magnus erst einen Schwächeanfall. Danach gibt er sich der Festnahme hin und formuliert nur noch die Worte extrem cool. Er wisse nicht, was man überhaupt von ihm wolle. Als die Fahnder ihn dann mit dem sichergestellten Lösegeld konfrontieren, druckst er herum. Okay, sagt er, ich habe es zufällig im Wald gefunden. Es lag einfach so da. Die Ermittler kreisen ihn ein und nach 10 Vernehmungen gibt Markus zu, indirekt etwas mit der Entführung zu tun zu haben. Als Handlanger für andere, als Geldbote. Er hätte es für einen Kumpel getan und einen Bekannten, einen guten Freund. Wo sie den Jakob versteckt hielten, das wisse er nicht. Er könnte sich aber vorstellen, dass er in irgendeiner Hütte am See gefangen sei. Sofort werden Suchmannschaften losgeschickt, über tausende Polizisten erfolglos. Die Minuten verstreichen, die Einsatzleitung geht an die Öffentlichkeit. Jede Sekunde, jeder Hinweis kann für Jakob überlebenswichtig sein, sagen sie damals. Dann versteift sich Magnus auf die Vision, dass es sich bei den wahren Tätern um zwei Brüder aus seiner Fußballklique handeln würde. Ein SEK setzt sich hinter die beiden fest. Doch auch diese Anschuldigungen sind offenkundig eine Lüge. Die beiden Brüder werden wieder freigelassen. Es dauert. Er macht die Beamten ganz krank mit diesen typischen Sprüchen stundenlang. Lässt sie alle zappeln. Immer und immer wieder. Erst am frühen Dienstagmorgen beginnen die offenkundigen Lügengeschichten und Behauptungen des Jurastudenten zu bröckeln. Die Vernehmungsbeamten und Polizeipsychologen unterstützen bei der Festnahme bzw. bei dem Verhör von Magnus. Es ist bereits hell draußen. Und so erinnern sich die Fahnder später, sagt Markus den umfassenden Satz, okay, das Kind ist tot. Und wenig später führt er die Polizei aus der Stadt heraus. 1,5 Stunden dauert die Fahrt. Wenige hundert Meter vom Volksberg Weiler liegen versteckt hinter einem mächtigen Wall aus Tannen und Laubbäumen zwei kleine Fichtteiche und ein paar von Wasserpflanzen überwuchernde Tümpel. Selbst Einheimische kennen die Wasserlöcher und die 4 kleinen Holzhütten nicht. Kein Schild weist auf den Weg. Hier im Schauerwald, wie es die Einwohner nennen, hatte Magnus G. das Bündel mit Jakobs Leichnam ins Wasser geworfen. Magnus wählte das Leichenversteck offenbar gezielt aus. Er kannte die Stelle. Angeblich von einem Grillfest. Es war Dienstagnachmittag kurz nach 12, als die Polizisten Jakob fanden. Das blaue Bündel steckte unter dem Bootssteg. Als am Nachmittag die grausige Nachricht vom Fund der Leiche bekannt wird, sammeln sich Fremde und Freunde, Passanten an der Mörsfelder Straße. Sie bilden eine Lichterkette vor dem Haus der Familie und wollen so Trost spenden. Zwischen all den Blumen und Kerzen. Alle, die noch nicht in die Ferien abgereist sind, sind gekommen. Ein Lehrer und einige Eltern haben an diesem Ort die Familie in ihrer Trauer begleitet. Jakob von Metzler, der in diesem Haus aufgewachsen ist, ist nun tot. Und nun kommt sein Vater zum Tor und bittet alle Kinder aus der Nachbarschaft herein. Ja, ihr Lieben, der Täter soll nächstes Jahr im September wieder rauskommen. Und es war nach einigen Beweisen wirklich Magnus und er ist verurteilt worden mit besonders schwerer Schuld, denn er wollte den Jungen umbringen. Wir hoffen, euch hat der Fall gefallen. Äußert mal eure Gedanken zu diesem Fall. Das war's von uns soweit.
Ein trauriger Fall, ne?
Ja, sehr trauriger Fall. Ja, bis dann, ihr Lieben.
Okay, macht's gut und ja.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.